ARD.
Sicherheit am Bahnsteig. Was schützt vor einem Sturz aufs Gleis?
Ab heute ist die Änderung des Geschlechts im Pass einfacher. Der richtige Weg zu mehr Selbstbestimmung?
Hoffnung für ESC-Fans. Stefan Raab soll Deutschland wieder in die Erfolgsspur bringen.
15 Minuten. Der Tagesschau-Podcast am Morgen.
Heute ist der 1. November. Schönen guten Morgen. Wir sind Uli Spinrad und Sebastian Trepper. Am Morgen nach Halloween, eben auf dem Weg hier ins Studio, waren tatsächlich auch noch einige Leichen unterwegs auf der Straße. Ja.
Ich habe gestern Abend ein paar Mal Süßigkeiten an der Oste verteilt und ich kann sagen, die fiesen Augäpfel aus Mäusespeck, die überhaupt nicht lecker aussehen, die gingen weg wie nix. Ja. Da hatten die Kids Bock drauf.
Ich habe natürlich Süßigkeiten gekauft, die ich selber gern esse. Ich bin ja nicht doof. Wir hatten euch auch gebeten, sagt uns doch mal, wie ihr eigentlich so mit Halloween umgeht. Ist das für euch eine gute Partygelegenheit oder ja doch eher so ein Konsumshit aus den USA?
Apropos USA, gerade um 16:30 kam die Eilmeldung, dass Heidi Klum dieses Jahr als, tada, E.T. geht.
Ja, hab die Bilder schon gesehen, das sieht wirklich krass aus, muss man sagen. Ich habe auch gelesen, dass sie unter dem Kostüm eine Windel trägt, weil das so schwer auszuziehen ist. Also Safety first, offenbar.
Oh, da möchte ich lieber nicht länger drüber nachdenken. Deswegen schnell zu unserer Hörerin Freya, die hat ein Austauschjahr in den USA verbracht und uns ein Bild geschickt. Die ist auf jeden Fall Halloween-Fan und hat extra Gruselsnacks selbst gebacken, so Grimassen aus Blätterteig. Die sehen echt ganz cool aus und auch ganz lecker.
Genau, aber trotzdem müssen wir jetzt mit einem ernsteren Thema starten. Hier in Köln ist nämlich die Woche was passiert. Davor habe ich irgendwie immer so eine irrationale Angst. Am Hauptbahnhof ist ein Mann vor einen Zug gefallen. Der ist überrollt worden und dann auch gestorben. Die Polizei sagt, dass er gerannt ist, um einen ICE noch zu bekommen. Und dabei ist er wohl unabsichtlich angerempelt worden. Das war also ein Unfall.
Ja, dieses Vorsicht an der Bahnsteigkante nehmen wir ja wahrscheinlich alle nicht so richtig ernst. Aber an dem Beispiel kann man sehen, es kann halt wirklich gefährlich sein an Bahnhöfen, vor allem wenn es voll ist an den Bahnsteigen.
Es stimmt. Ich weiß, dass man als Kind ja auch immer irgendwie so vor diesem Sog gewarnt wurde, der in den Zügen entsteht. Ne, ob es den wirklich gibt, keine Ahnung. Wobei tatsächlich geht vermutlich mehr Gefahr von uns Menschen aus, auch wenn es wie in Köln unabsichtlich passiert. Ja, es gibt ja diese weißen Linien, die man auch nicht übertreten soll, bevor der Zug steht. Aber in der Praxis, wenn es irgendwie knubbelig ist und vor allem, wenn man dann auch noch an eine andere Stelle des Bahnsteigs will oder muss, dann macht das ja trotzdem jeder über diese Linie gehen. Das ist ja auch nur eine optische Begrenzung.
In anderen Ländern ist das anders. In Japan zum Beispiel gibt es Sperren zwischen Bahnsteig und Gleis. Die werden erst geöffnet, wenn der Zug eingefahren ist und steht. Und die gehen danach auch wieder hoch. Also du kannst gar nicht ins Gleisbett fallen. Beim Skytrain in Düsseldorf, der ohne Fahrer unterwegs ist, da am Flughafen, da ist das auch so ähnlich.
Ja, wobei das bei uns in der Breite auch gar nicht so machbar wäre, weil die Deutsche Bahn unterschiedliche Zugtypen benutzt. Und die Türen sind dann eben auch an unterschiedlichen Stellen. Und das passt dann vorne und hinten nicht. Es gibt aber auch noch andere Möglichkeiten. In England und Frankreich zum Beispiel gibt es an großen Bahnhöfen auch Schranken. Da kannst du ganz generell erst auf den Bahnsteig drauf, wenn der Zug eingefahren ist.
Das ist aber auch wieder schwierig bei uns, weil hier die Bahnsteige ja manchmal mehrere hundert Meter lang sind. Also ist der Weg auch ziemlich weit, wenn ich da mit Koffer ans andere Ende des Zuges muss. Das würde also die Standzeit von so einem Zug verlängern und den Fahrplan durcheinander wirbeln. Der Fahrgastverband Pro Bahn sagt übrigens auch, dass das baulich bei uns gar nicht geht, weil zu wenig Platz ist an deutschen Bahnhöfen.
Ja, der Verband fordert deshalb auch mehr Personal, das an den Bahnsteigen darauf achtet, dass niemand über diese weiße Linie tritt. Aber Personal gibt es generell in Deutschland auch nicht im Überfluss, wie wir alle wissen. Von den Kosten, die dabei entstehen, würden mal ganz abgesehen.
Man könnte natürlich für weniger Chaos an den Bahnsteigen sorgen, wenn die Züge verlässlich ankommen und die Wagenreihung deutlich kommuniziert wird. Weil wenn der Zug dann doch plötzlich auf einem anderen Gleis ankommt oder die Wagenreihung anders ist, geht das große Gerenne auf dem Bahnsteig los, was in Köln ja genau der Grund für den Unfall war.
Es gibt so ein paar Projekte, um für mehr Sicherheit zu sorgen, zum Beispiel an einem S-Bahnhof in Berlin am Südkreuz. Da sind in den Boden so rote LED-Streifen eingelassen, die natürlich mehr Aufmerksamkeit bringen als weiße Linien. Und es gibt dann auch noch andere LEDs in anderen Farben, die anzeigen, wo der Zug genau hält, damit ich mich als Fahrgast eben vorher orientieren kann.
In Essen im Ruhrgebiet machen die das so, dass wenn Messe ist, also viele Menschen unterwegs sind, der Zugang zum Hauptbahnhof zur U-Bahn Richtung Messegelände reguliert wird. Also dann wird nur eine bestimmte Anzahl an Menschen an den Bahnsteig im U-Bahnhof gelassen, damit es eben kein Gedränge gibt und der Rest muss halt warten.
Unsere Kurznachrichten.
In Spanien ist die Zahl der Toten nach den schweren Unwettern auf fast 160 gestiegen, also Stand jetzt am Freitagmorgen um 5 Uhr. Die Behörden vermuten auch noch weitere Opfer, weil noch viele Menschen vermisst werden. Erst nach und nach kommen die Rettungskräfte nämlich dazu, alle Häuser und Autos zu kontrollieren. Oft liegt da meterhoher Schlamm im Weg. In mehreren kleinen Orten beschweren sich die Menschen, dass es zu wenig Hilfe gibt und sogar Schaufeln fehlen. Spanien schickt jetzt zusätzliche Soldaten in die Region, die helfen sollen. Gleichzeitig läuft die Diskussion, ob die Menschen zu spät vor dem Unwetter gewarnt worden sind.
Die EU überprüft die Online-Plattform Temu aus China. Es geht zum einen darum, dass die Shopping-App süchtig machen könnte, um mehr zu verkaufen. Auf Temu gibt es zum Beispiel ein Glücksrad, um Rabatt zu bekommen oder hohe Gutscheine, wenn man besonders viel bestellt. Und zum anderen untersucht die EU, ob Temu genug unternimmt gegen gefährliche oder gefälschte Produkte. Das chinesische Unternehmen muss jetzt reagieren und hat der EU schon versprochen, zu kooperieren. Wahrscheinlich auch, weil der Druck hoch ist. Wenn die Maßnahmen nicht ausreichen, könnte die EU hohe Geldstrafen fordern.
Offenbar sind mittlerweile schon 8000 nordkoreanische Soldaten an der russischen Grenze zur Ukraine stationiert, um Russland im Krieg zu helfen. Davon gehen die USA aus. Bis jetzt haben sie zwar noch nicht gekämpft, das dürfte sich aber in den nächsten Tagen ändern, glaubt der amerikanische Außenminister Blinken. Geheimdienste melden, dass die Soldaten russische Uniformen tragen, um ihre wahre Identität zu verschleiern.
Es ist Bürokratieabbau der besonderen Art, den einige heute feiern. Das Selbstbestimmungsgesetz tritt in Kraft. Das ist ein sehr schicker Gesetzestitel, aber was steckt eigentlich genau dahinter? Also, Menschen können sich ab heute bei den Standesämtern melden, wenn sie ihren Namen, und darum geht's vor allem, den Eintrag bei Geschlecht in ihrem Pass ändern lassen wollen. Also aus Mann kann Frau werden oder eben andersrum. Und das Ganze kann man einmal im Jahr machen. Unabhängig davon, ob jemand weiblich oder männlich aussieht oder ob er Operationen hatte oder eben nicht.
Ja, für viele Menschen, die das Gefühl haben, dass ihnen bei der Geburt das falsche Geschlecht zugeteilt wurde, ist das ein Meilenstein. Aber es gibt auch Kritik an diesem Gesetz. Dazu kommen wir gleich noch. Erstmal ein kleiner Überblick, wie das eigentlich bislang so läuft bei uns.
Ja, bis jetzt gab es in Deutschland das Transsexuellengesetz. Das gab es schon seit Jahrzehnten. Nach dem Gesetz mussten Menschen 2 psychiatrische Gutachten einholen und dabei ziemlich intime Fragen beantworten. Und erst dann konnten sie Geschlecht im Pass ändern. Und diese Gutachten waren erstmal teuer und das Ganze hat auch Monate gedauert. Und entscheiden musste dann am Ende immer ein Gericht. Das war so ein richtiges Verfahren und nicht ein Verwaltungsakt, so wie jetzt. Und das Bundesverfassungsgericht hat Teile dieses Gesetzes schon mehrmals als verfassungswidrig eingestuft.
Felicia Roletschke ist eine Transfrau, das heißt, sie wurde bei der Geburt als männlich eingetragen, fühlt sich aber als Frau. Und für sie war die Neuregelung dringend nötig.
Ich bin auf jeden Fall glücklich darüber, dass das sich geändert hat. Das Transsexuellengesetz ist jetzt über 40 Jahre alt gewesen. Es wurde 6-mal vom Bundesverfassungsgericht als Verfassungsverstoß eingestuft. Es ist ein Gesetz, was fürchterlich viel Leid verursacht hat, seit über 40 Jahren. Und das endlich gehen zu sehen, ist natürlich schön.
Ja, schon bevor das neue Gesetz jetzt offiziell in Kraft tritt, haben sich bei den Standesämtern schon ungefähr 15.000 Menschen gemeldet und gesagt, dass sie eine Änderung im Pass haben wollen. Und die können bei Geschlecht jetzt wählen zwischen weiblich, männlich, divers und keine Angabe.
Für die Ampelkoalition war das Selbstbestimmungsgesetz ein ziemlich wichtiges Vorhaben. SPD, Grüne und FDP wollen sich damit für Minderheiten einsetzen, die es nicht leicht haben, akzeptiert zu werden. Und sie wollten sich damit auch fortschrittlich zeigen.
Ja, aber es geht ja um vergleichsweise wenige Menschen. Schätzungen gehen nämlich davon aus, dass es bundesweit einige 10.000 transgeschlechtliche Menschen gibt. Trotzdem wird über das Thema schon seit Monaten ziemlich heftig diskutiert.
Ja, und damit kommen wir zur Kritik an dem Gesetz. Da geht es zum einen um Kinder und Jugendliche. Auch die können ihren Geschlechtseintrag ändern lassen. Zwar nur mit Zustimmung der Eltern, aber wenn sie die nicht kriegen, können sie die vorm Familiengericht einklagen. Da gibt es die Sorge, dass Kinder und Jugendliche, wenn sie in der Pubertät auf der Suche sind und an sich zweifeln, da relativ leichtfertig Entscheidungen treffen, die ihnen möglicherweise hinterher Probleme machen. Allerdings steht im Gesetz auch eine Frist. Zwischen Antrag beim Amt und Eintrag in den Pass sind 3 Monate Wartezeit.
Und die andere große Kritik, die gibt es bei geschützten Räumen, also zum Beispiel die Sauna oder die Umkleidekabine oder auch das Frauenhaus. Da haben vor allem Frauenrechtlerinnen die Befürchtung, dass da jetzt überall auch Transfrauen mit männlichen Geschlechtsmerkmalen rein dürfen und biologische Frauen eben diese Schutzräume verlieren.
Da wird es bestimmt auch noch Stress geben, weil auf der einen Seite gilt das Hausrecht, das steht so auch im Gesetz. Also zum Beispiel die Betreiber von einem Frauenfitnessstudio entscheiden selbst, wer rein darf und wer nicht. Auf der anderen Seite darf auch niemand diskriminiert werden. Das steht in der Verfassung. Und da ist dann die Kritik, dass das neue Selbstbestimmungsgesetz die Diskussionen jetzt an die Eingangstüren von eben solchen Fitnessstudios, Frauenhäusern oder anderen Einrichtungen verlagert.
Unser Nachbarland Dänemark hat übrigens schon vor 10 Jahren so ein Gesetz eingeführt und war damit eines der ersten Länder. Und auch da gibt es bis heute immer mal wieder Diskussionen darum.
Deutschland und der ESC, das war in den letzten Jahren eine ziemlich peinliche Geschichte. Jo. Jedenfalls haben die deutschen Teilnehmer in den vergangenen Jahren echt mies abgeschnitten. Also von einzelnen Ausnahmen abgesehen waren es meistens die letzten Plätze für die deutschen Musikerinnen und Musiker. Platz 12 für den Sänger Isaak im vergangenen Jahr war das schon echt ein Erfolg.
Aber zweimal hat Deutschland den ESC, beziehungsweise vorher hieß es ja mal Grand Prix Eurovision de la Chanson. Den,
klingt einfach schöner, finde ich.
Genau, gewonnen. 1982 mit ein bisschen Frieden, Nicole, und 2010 mit Satellite und Lena.
The winner of the Eurovision Song Contest is Germany!
Ja, ich weiß das noch. Ich habe das live auf Mallorca im Bierkönig geguckt. Wir waren damals auf Abifahrt und ich kann dir sagen, das war ziemlich fett. Wir haben auf den Tischen getanzt und Satellite gesungen. Aber wir waren auch nicht nüchtern, das gehört auch zu weit.
Ja, wahrscheinlich sieht niemand dort. Ich war im Jahr danach dann sogar im Stadion in Düsseldorf, als der Contest hier war in Deutschland. Das war schon eine fette Show. Natürlich mit Lena, aber auch mit Judith Rakers, Anke Engelke und Stefan Raab. Der ist ja so ein bisschen der Macher hinter dem Hype um Lena.
Ja, der ist nach seiner Rückkehr ins Fernsehen jetzt auch wieder am Start. Chefsache ESC 2025, wer singt für Deutschland, so heißt das. Also die Vorauswahl. 4 Live-Shows soll es geben. Der neue Raab-Sender RTL zeigt die ersten 3 Ausgaben Anfang nächsten Jahres. Und das Finale läuft dann live im ersten am 1. März. Also die Moderation ist nichts Neues. Das macht Barbara Schöneberger, die hat das ja schon häufig gemacht und jede Menge Erfahrung.
In den ersten beiden Shows sollen jeweils 12 Kandidaten antreten, 6 oder 7 kommen jeweils weiter und landen im Halbfinale. Aus den Halbfinalisten werden dann nochmal 9 Finalisten ausgewählt, soweit entscheidet eine Jury. Da macht Stefan Raab den Vorsitzenden, die anderen Jurymitglieder stehen noch nicht fest. Im Finale entscheidet dann aber das Publikum, wer für Deutschland beim ESC in der Schweiz im Mai antritt.
So, und Bewerbungen für den Vorentscheid sind ab sofort bis zum 28. November möglich. Also 4 Wochen hast du noch Zeit, Sebastian, wenn du da ein bisschen mitrellern möchtest.
Lieber nein.
Nein?
Nein.
Okay, dann lassen wir das. Bewerben können sich aber alle Musikerinnen und Musiker und Bands oder die, die meinen, eine zu sein. Geht natürlich im Netz. Den Link packen wir euch in die Folgenbeschreibung.
Ja, die Kombi aus ARD, Privatsender und Raab gab es übrigens schon mal, wenn auch damals noch mit ProSieben statt RTL. Das war 2010 vor dem Sieg von Lena. Das hat so ein bisschen was wie im letzten Sommer, finde ich. Komm, Toni Kroos kommt nochmal für die EM zurück.
Ja, stimmt.
Wie so ein Heilsbringer, der schon mal erfolgreich war und jetzt halt wieder da ist.
Ja, aber eine gute Truppe und am Ende eine knappe Niederlage gegen spielstarke Spanier wäre wahrscheinlich auch beim ESC ein Ergebnis, was wir vielleicht akzeptieren könnten. Es wäre zumindest besser als die letzten Jahre.
Ja, wobei Stefan Raab hat andere Ziele. Da ist nichts mit verlieren, auch nicht knapp.
Ich mache das ja nicht, weil ich Zweiter oder Dritter werden will. Wir wollen natürlich gewinnen. Also wenn die deutsche Nationalmannschaft zur Europameisterschaft fährt und sagt, wir möchten gerne Dritter in der Vorrunde werden, dann sage ich, ja, dann bleibt er direkt zu Hause.
Als Raab vor 9 Jahren aus dem Fernsehen und damit auch beim ESC verschwunden ist, ging es übrigens los mit den miesen Ergebnissen. Vorher war es deutlich besser. Der hat also Grund für sein Selbstbewusstsein. Mhm. Nur mal so die Highlights. Platz 7 für Gildo hat euch lieb. Das hatte Raab für Gildo Horn komponiert. Dann selbst 5. mit dem legendären Wadde hatte Dude da. Platz 8 für Max Mutzke und Can't Wait Until Tonight. Und natürlich der Sieg von Lena. Die hatte er ja gecastet.
Das Publikum in Deutschland muss Raab aber erst nochmal überzeugen. In der aktuellen Umfrage von YouGov denken die meisten nämlich nicht, dass es eine große Veränderung gibt. 21% sehen durch Raab bessere Chancen, aber 15% glauben sogar, dass es noch schlechter wird.
Und wenn ihr jetzt mehr zum ESC-Vorentscheid wissen wollt, wir packen euch den Link zum Podcast ESC Update in die Folgenbeschreibung. Da gibt es eine Sonderfolge mit allen Infos.
So, und jetzt noch eine schöne Meldung am Schluss. Die Sportvereine in Deutschland haben so viele Mitglieder wie noch nie. Fast 29 Millionen Menschen sind Mitglied in einem Sportverein, sagt der Deutsche Olympische Sportbund.
Ich glaube, ich wäre früher mehrere dieser Menschen gewesen. Wenn man in verschiedenen Vereinen ist, wird man da mehrfach gezählt, glaube ich zumindest. Ja. Die Zahl ist aber natürlich trotzdem cool. Ja. Ich habe mich damals ja sozusagen auch doppelt bewegt.
Ja, ja, genau. Wobei, wir wollen ja auch nicht kleinig sein. Ne? Das ist ja vor allem eine gute Nachricht, weil die Sportvereine während der Corona-Pandemie auch echt gelitten haben. Die brauchten damals sogar staatliche Hilfen, also Geld. Übrigens, auch schön in diesem Zusammenhang, es sind besonders viele Kinder, die neu in Sportvereinen angemeldet worden sind.
Und die können sich dann also auch das eine oder andere Auge aus Mausespecken mehr gönnen. Es sei ihnen gegönnt. Wie auch immer ihr euer Wochenende verbringt, genießt es. Für einige ist es ja ein langes durch den Feiertag aller Heiligen oder sogar ein richtig langes mit Reformationstag und Brückentag.
Genau. Erholt euch. Wir sind raus für heute und wünschen euch ein schönes Wochenende. Tschö.
Ciao.
15 Minuten. Der Tagesschau-Podcast am Morgen kommt vom Westdeutschen Rundfunk.